SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute hören Sie die 5. von 14 Folgen des Romans Unser Deutschlandmärchen von Dinscher Gütschjeter. Hanife, die Großmutter Dinscher Gütschjeters, taucht immer wieder in seinen Gedichten auf, für die er letzten Mai den renommierten Peter-Huchel-Preis bekommen hat. Und auch in seinem ersten Roman, den wir seit letztem Montag hier lesen, ist sie eine wichtige Figur. Hanife ist ihren Kindern nach Deutschland gefolgt. Sie ist Analphabetin, aber sie erzählt ihm die Sagen, Mythen und Märchen aus Anatolien und lehrt ihn, so erzählt es Dinscher Gütschjeter in einem Interview, wie man mit Bildern arbeiten kann. Dafür wird er zu Dolmetscherdiensten herangezogen.
Wir haben ja auch so ein Schicksal, wir Kinder von Migranten. Ganz früh müssen wir als Dolmetscher tätig sein. Wenn die Mutter mal einen Arzt besuchen möchte oder wenn der Vater mal den Rechtsanwalt, dann haben die ihre Kinder mitgenommen. Beide Sprachen kann ich als Instrument einsetzen. Und bei beiden Sprachen spüre ich die Musikalität, den Rhythmus. Das ist ja wichtig.
Einfach so fällt Dinscher Gütschjeter die Doppelsprachigkeit allerdings auch nicht zu. Zu Hause hat auch er nur Türkisch gesprochen und der Aufprall im Kindergarten ist hart. Es lesen Semma Peuras und Hasan Taschken.
Deutsch, eine nagelneue Sprache. Dinscher. Das Jahr 1984. Mein erster Tag im Kindergarten. Mit den anderen Kindern rede ich kein einziges Wort. Sitze in der Ecke wie eine Skulptur. Eine andere Sprache wird hier gesprochen. Wir leben zwar in Deutschland, trotzdem finde ich es seltsam, dass hier Deutsch gesprochen wird. Das Ghetto-Kind hat es schwer mit der neuen Kultur. Es ist Hochsommer, die Spielstube unerträglich warm. Irgendwann halte ich es nicht mehr aus, gehe mit langsamen Schritten zu der Kindergärtnerin und zeige auf die Flasche. Kann ich eine Wasser? Sie schmunzelt mich zuerst an und korrigiert mich, ohne mir den gebrochenen Satz ins Gesicht zu schlagen. Ja, du darfst Wasser trinken. Selbst heute kommt es vor, dass ich die Artikel durcheinander bringe. Meistens liest Wolfgang, mein Freund, die Texte als erster, bevor sie irgendwo veröffentlicht werden. Irgendwie habe ich es geschafft, dieses Ghetto bis in die Gegenwart zu tragen. Zu Mittag müssen wir Kinder alle an einem großen Tisch sitzen. Es gibt lauwarmen Eistee und Zwieback. Ich hatte natürlich nicht wirklich mit Sucuk gerechnet. Aber ein Spiegelei, vielleicht ein bisschen Fladenbrot dazu wäre nicht schlecht gewesen. Wie Nagetiere knabbern wir an diesem Stück hartem Brot. Auch an den folgenden Tagen komme ich aus meiner Rolle des Außerirdischen nicht raus. Zwei, drei Jungs gibt es in der Gruppe, die mich für taubstumm halten. Eines Tages werde ich von der Kindergärtnerin aufgefordert, mit den anderen im Sandkasten zu spielen. Für eine Ablehnung fehlt mir der Mut. Ich setze mich auf den Kastenrand. Die zwei, drei Kinder kommen mit ihren Eimern und überschütten mich mit Sand. Immer wieder von den Ohren bis zu den Nasenlöchern bin ich mit Sand vollgestopft. Vater holt mich ab. Er merkt es nicht einmal. Als wir zu Hause ankommen, siehst du mich erschreckt an. Sofort in die Badewanne! Deine Stimme klingt verärgert. Und zieh dich erst aus, wenn du in der Wanne bist. Ich mach, wie du es willst. Dann kommst du noch hinter mir her und ziehst mir die Unterhose runter. Beim Waschen schimpfst du mit mir, weil ich mich nicht gewehrt habe. Am nächsten Tag sitze ich auf der Kante des Sandkastens. Die drei kommen wieder auf mich zu. Ich nehme den Plastikkran und hau damit dem Vorderen auf den Kopf. Seine Stirn blutet. Ein Arzt und die Eltern werden angerufen. Zuerst kommt der Arzt, dann kommt Papa und später kommt die Mutter des Jungen. Papa soll mich nach Hause bringen. Morgen soll ich zu Hause bleiben. Papa soll bitte mit dir im Kindergarten erscheinen. Als sie vom Kindergarten zurückkommt, schmunzelt Papa. Du siehst gestresst aus und schimpfst. 1000 Worte hat die Frau gesprochen. Ich habe mehr als die Hälfte nicht verstanden. Wenn du mir wieder Kummer bereitest, breche ich dir die Beine, ist das klar? Was nun? 2 Tage davor hast du mit mir geschimpft, weil ich keinen Widerstand geleistet habe. Und jetzt so? Ich habe dir gesagt, du sollst dich wehren und nicht die Köpfe wie Melonen durchteilen. Vater und du, ihr geht in die Küche. Ich höre deine klagende Stimme.
Vor 2 Tagen noch haben die Kinder Dinçer gedemütigt, misshandelt. Wurden die Eltern der Kinder auch zu einem Gespräch eingeladen? Natürlich nicht. Aber wenn mein Kind sich wehrt, wird es wie ein Krimineller behandelt. Glauben die, ich bin so naiv und merke das nicht?
Vater schweigt vor deiner Tirade. Ich fühle mich wieder besser. Auch wenn du es mir nicht ins Gesicht gesagt hast, weiß ich jetzt, dass du auf meiner Seite bist. So langsam kriege ich ordentliche Sätze hin, beginne auch zu Hause Deutsch zu reden. Alle sind begeistert. Du rufst deinen Bruder an, erzählst ihm, wie fließend ich Deutsch sprechen kann. Deine Stimme ist so übertrieben stolz. Ein Fremder könnte beim Zuhören denken, dein Sohn sei jetzt Oxford-Absolvent. Die Lage wird noch übertriebener. Ich werde in der Sippe fast zu einem staatlich geprüften Dolmetscher erklärt. Egal wer beim Arzt, beim Rechtsanwalt, bei der Bank einen Termin hat, ich werde wie eine Aldi-Tüte mitgeschleppt. Besonders die Frauen in der Verwandtschaft geben keine Ruhe. Mindestens 2 Arztbesuche gehören zum Wochenplan. Diese Arztbesuche haben ihre komischen Momente. Zum Beispiel wird meine Oma, die schon eine Pilgerreise nach Mekka unternommen hat und eine sehr strenge Hadji ist, die keine einzige Haarsträhne unbedeckt lässt, im Untersuchungsraum zu einem Striptease-Girl. Bevor der Arzt die Schublade öffnet und nach der Spritze greift, lässt sie alles vom Leib fallen.
Ist gut, ich brauche nur ein bisschen Pobacke. Hier versucht Dr. Hatschan mit Daumen und Zeigefinger die winzige Fläche zu zeigen. Aber die Oma hat ihre eigene Art, lässt sich nicht ablenken und steht wie die heilige Eva vor ihrem Adam. Dabei bleibt es nicht. Sie zeigt ihm fast alle Körperteile. Er solle bitte mal drüber gehen, so wird er sehen, wie angeschwollen ihr Körper, wie kaputt die ganzen Knochen seien. Nachdem Dr. Hatschan den ganzen Körper abgetastet hat, bittet er sie, sich wieder anzuziehen und beginnt mit seinen Notizen. Nachdem Oma wieder bekleidet ist, nimmt sie aus ihrer Manteltasche 3-4 Medikamentenverpackungen und legt sie dem Doktor auf den Tisch. Diese Medikamente hätte sie von anderen Frauen aus der Sippe empfohlen bekommen. Die sollen sehr gut gegen die Schmerzen sein. Er solle sie bitte mit auf das Rezept schreiben. Kopfschüttelnd wirft der Doktor die Verpackungen in den Papierkorb. Wieso sollte er Tabletten gegen Migräne aufschreiben, wenn es so eine Diagnose nie gab? Auf dem Weg nach Hause fragte ich Oma einmal, wieso sie sich immer ganz ausziehe. Sie bekäme doch nur eine Spritze. Schau du nach vorne. Ich weiß doch, was der Bastard für ein mieser Kerl ist. Er hat es auch lieber so. Und wehe, du erzählst zu Hause diesen Unsinn. Ich werde dich mit der Bratpfanne in Stücke teilen. Hast du mich verstanden? Ich bin über 80 Jahre alt und habe bis zum heutigen Tag für meine Ehre gelebt. Was du mir alles vorwirfst. Schluss jetzt! Bist wie dein Vater, nur Teufelskram im Kopf.
Der Knall an der Wand. Dinçer. Du kamst von der Firma, musstest aber wieder los aufs Feld. Es war die schwülste Zeit des Jahres. Die Zeit der Gurken. Noch in deinem Arbeitskittel wolltest du in der halben Stunde, die dir noch blieb, die Küche aufräumen. Vater saß am Küchentisch und versuchte ungeschickt, die Batterie seiner Uhr zu wechseln. Ich saß auf der Fensterbank, von der man auf das Dach der Kneipe gelangen konnte. Auf den meisten Fotos meiner Kindheit posiere ich hier über diesem Dach. Deine Teigschüssel füllte ich mit Wasser und ließ den ganzen Nachmittag Papierschiffchen segeln. Dann war da noch dieses Puzzle aus 1000 Teilen, die sich zu einem wiehernden weißen Pferd zusammenfügen ließen. Yılmaz, Kartoffeln und Eier sind schon im Topf. Du kannst sie nachher kochen und schälen. Das reicht für die Kinder. Für morgen habe ich nichts mehr da. Kannst du heute ein bisschen einkaufen? Vater gab keinen Ton von sich, versuchte immer noch, seine Uhr zum Laufen zu bringen. Yılmaz, gib mir doch wenigstens eine Antwort. Willi rechnet erst am Montag ab. Ist die Kasse schon wieder leer? Ich hörte den Knall der Uhr an der Wand. Erschrocken sprang ich auf das Dach, versteckte mich hinter dem Schornstein. Die Welt wurde ganz still. Stand ewige Minuten wie aus Blei gegossen hinter dem Schornstein. Erst als mein Herz sich wieder beruhigt hatte, wagte ich mich aus meinem Versteck. Ging mit langsamen Schritten zum Küchenfenster. Du saßt jetzt am Küchentisch, die Arme auf dem Tisch gekreuzt, der Kopf auf deinen beiden Armen. Ich hörte dein leises Schluchzen, sah die vielen Teile der Uhr auf dem Boden, eine dunkle Kerbe über der Arbeitsplatte an der weißen Wand.
Schnell holte ich mein Puzzle und setzte mich zu dir, fing von vorne an, wollte schnell den Kopf des Pferdes zusammenbasteln und ihn dir zeigen. Bevor ich mit der Augenpartie fertig war, hast du den Kopf gehoben, die Tränen mit deinem Kopftuch abgewischt, hast meine Haare geküsst und gingst mit schweren Schritten die Treppe hinunter. Zurück blieb das gleiche Knacken der Stille. Das war der Moment, wo ich dachte, ich als ältester Sohn der Familie könnte vielleicht auch eine Arbeit finden und meine Eltern unterstützen. Schließlich war ich jetzt fast 7 und könnte auch ein wenig Verantwortung übernehmen. Ich nahm die Schürze, die an der Tür hing, wickelte die Bänder um den Bauch, fing an, das Geschirr im Becken zu spülen, kehrte dann mit dem Besen die 1000 Teile der Uhr zusammen, ab in den Müll. Holte vom Keller Kartoffeln, aus dem Kühlschrank die Eier, setzte den großen Topf, gefüllt mit Wasser, auf den Herd. Nachdem das Wasser ordentlich sprudelte, schaltete ich den Herd aus, schüttete die gekochten Kartoffeln und Eier in die Spüle, ließ das Wasser so lange laufen, bis alles kalt wurde, pellte jede einzelne Kartoffel und jedes Ei und legte alles in eine Schüssel. Danach nahm ich ein Obstmesser aus der Schublade und fing mit der Operation an. Die tieferen Risse in den Kartoffeln, die von den Gabeln der Roder verursacht worden waren, mussten entfernt werden. Etwa die Hälfte der vorherigen Menge blieb danach übrig. Ich war von meiner Arbeit enttäuscht. Hätte alles sorgfältiger machen können, habe an dem Abend auf den Treppenstufen auf dich gewartet, um dir zu zeigen, was ich alles schaffen kann, überlegte dabei, wie ich es dir am besten sagen sollte, dass ich die Schule abbrechen und mir eine Arbeit suchen würde. Doch irgendwann wurde es zu spät und Vater forderte mich auf, zu Bett zu gehen. Ich war dann sehr müde und schlief sofort ein. Am nächsten Tag hatte ich nicht den Mut, dir von meinem großen Plan zu erzählen. Stattdessen schmiedete ich neue Pläne. Am Samstagmorgen, wenn ich schulfrei hätte, würdest du es sehen. Ja, ich wusste, dass du Samstag schon um 6 Uhr auf das Feld an der Grenze fahren würdest. Ich verbrachte die Nacht im Halbschlaf, stand um 5 Uhr auf, nahm den Schlüssel vom VW-Bus, öffnete die Schiebetür und lief wieder nach oben, legte den Schlüssel auf die Kommode neben dem Telefon. Dann wieder hinunter. Ich rollte mich wie ein Igel unter dem Rücksitz zusammen. Ich wollte unsichtbar sein, denn ich konnte nicht einschätzen, wie du auf meine Idee reagieren würdest. Ich kenne ja auch deine wütende Seite, wenn dir was nicht passt. Das Warten dauerte bestimmt ein Jahr. Ich nickte vor Müdigkeit ein, bis du die Tür öffnetest. Die Thermoskanne und die kleine Brottüte für die Mittagspause, in der wie immer 2 Scheiben Brot, eine Tomate und eine Peperoni waren, legtest du auf den Beifahrersitz. Mein Herz schlug vor Aufregung wie ein Trommelbando. Ich vergaß zu atmen. Du schnalltest dich an, stecktest den Zündschlüssel ins Schloss. Mit dem Anspringen des Motors bekam ich einen Schwitzanfall. Die Mischung aus Angst und Neugier ließen meine Atemzüge kippen. Ich hörte ein langes Bismillahirrahmanirrahim. Du fuhrst los. Nach ein paar Minuten standen wir schon vor Tante Fadimes Haus. Es ärgerte dich, dass sie noch nicht draußen vor der Tür stand. Drücktest fest auf die Hupe, sie öffnete die Schiebetür. »Wo bleibst du, Schwester? Wir müssen noch die anderen 5 Frauen abholen. Willi hat uns für 7 Uhr bestellt.« Hab die ganze Nacht wieder auf den Mann gewartet. »Er ist erst in den Morgenstunden gekommen. Natürlich besoffen«, antwortete Tante Fadime seufzend. »Und wie viel wollte der Taxifahrer heute?« 80 Mark. Das ganze Geld für den Wocheneinkauf habe ich dem Taxifahrer auf die Hand gezählt. Der Hurensohn hat sich von Köln nach Hause fahren lassen. Er war bestimmt wieder in dem großen Casino. Hat er dich geschlagen? Tante Fadime konnte nicht antworten. Sie weinte. Du fuhrst weiter zur Bushaltestelle. Da warteten die nächsten 2 Frauen. Erst als du das 4. Mal angehalten hattest, wurde ich von Tante Elmas entdeckt. Fatma, was macht das Kind hier unter dem Sitz? Welches Kind? Tante Fadime beugte sich runter, ihre Kugelaugen gafften mich an wie eine Eule. Tatsächlich, Dincer liegt hier unter dem Sitz. Jetzt kam der Moment der Klarstellung. Du fuhrst an die Seite, stiegst aus, öffnetest die Schiebetür und peng! Unser Augenkontakt. Ich kannte diesen Blick. Bevor du die Krallen ausstrecktest, kam ich aus meinem Versteck, stellte mich vor dich hin und versuchte stotternd, dir meinen Plan begreiflich zu machen. Ich werde ab jetzt mit dir auf das Feld kommen, arbeiten und Geld verdienen, damit du nicht mehr weinst. Und wenn du mich jetzt nach Hause schickst, komme ich mit dem Fahrrad nach. Ich kenne die Strecke. Das Feld ist hinter dem Schwimmbad. Ist mir egal, du kannst mich auch schlagen. Ich mache es trotzdem.
Setz dich vernünftig auf den Sitz. Mehr hast du nicht gesagt. Hast mit dem Bus einen U-Turn gemacht und bist die Strecke zurückgefahren. Keine von den Frauen sprach ein Wort. Alle wussten, wenn Fatma sauer ist, sollte man sich nicht einmischen. Als wir wieder vor unserer Haustür standen, öffnete Tante Fatima die Schiebetür und sagte mir, ich solle vernünftig sein und zurück ins Haus gehen. Er kann sitzen bleiben. Ich sag nur Yilmaz Bescheid. Ich konnte meinen Ohren nicht glauben. Yeah! Ich hatte es geschafft. Sie war damit einverstanden. Tante Elmas gab mir einen dicken Kuss auf die Wange. Unsere Männer liegen wie Vieh im Bett und die Kinder kommen mit aufs Feld. Was für ein Leben, was für ein scheiß Schicksal, dramatisierte sie die ganze Szene mit ihrer wehleidigen Stimme. Egal. Nichts auf der Welt konnte meine Freude kleiner machen. Du kamst wieder zurück, der Bus sauste mit Vollgas los. Es lief deine Lieblingskassette von Yüksel Özkas ab. Ihr nanntet sie die Nachtigall Kölns. Ich ging den Fluss entlang, trank das kalte Wasser, wie ich auf diese Sorgen verfallen bin. Wie soll ich das wissen? Wie soll ich das wissen? In Greffrath hast du den Bus in den Hof gefahren. Steig aus, fordertest du mich auf. Ich stieg aus und lief dir hinterher. Du riefst nach Willi, deine Stimme klang wie eine Schlagbohrmaschine. Egal, auch das konnte ich verkraften. Willi öffnete das große Tor vom Kuhstall und kam mit seinen knielangen Stiefeln auf uns zu. Er möchte arbeiten. Ich fahre jetzt mit den Frauen aufs Feld. Ich überlasse es dir, was du mit ihm machst. So fing eine neue Geschichte an. Eine Geschichte, die auch noch nach Jahren ihre Spuren zeigt. Weißt du, was mit dem Puzzle geworden ist? Ich habe es nie mehr angefasst.
Kaputt ist kaputt. Fatma. Die Arbeit auf dem Feld ging bis in die späten Abendstunden. Besonders bei schwülem Wetter wächst diese Wurzel unheimlich schnell. Du kommst gar nicht hinterher. Ihr müsst noch gewaschen werden, wir müssen noch ein wenig aufräumen. Nach nur 4 Stunden Schlaf muss ich wieder aufstehen, für meine andere Arbeit in der Metallteilefabrik. Ich bin in der Frühschicht eingeteilt und stehe an der Waschanlage. Es fehlen Stahlkörbe. Wohin soll ich die Gussstücke einsortieren? Der Gabelstapler ist auch nicht zu sehen. Die fertigen Teile stauen sich auf dem Band. Akkord, Akkord! Ich laufe in die andere Abteilung, um dort Körbe zu holen. Betrete die Halle. Das Eisentor bewegt sich hinter mir. Ich höre es, aber bevor ich zur Seite springen kann, werde ich auf den Boden geschleudert. Der Boden ist eiskalt, der Boden ist eiskalt. Ich höre, wie meine Knochen brechen, verliere das Bewusstsein. Die Augen öffne ich erst wieder im Krankenhaus. 2 Jahre dauerte die Behandlung. Operation, Reha, Operation, Reha. Ich sah mich nur noch als halber Mensch. War keine richtige Mutter, keine Frau, keine Arbeiterin mehr. Ihr kamt mich besuchen. Euch beiden streichelte ich übers Haar, steckte euch die Fruchtjoghurts, die Marmelade in die Tasche. Dann wieder ein Messerstich. Neue Schrauben braucht der Körper. Die Fabrik gab meine Verletzung nicht als Arbeitsunfall an. Die Gewerkschaft unternahm auch nichts. Ich traute mich nicht, beim Amtsgericht anzuklopfen. Ein Dolmetscher, ein Rechtsanwalt kosteten wieder Geld. Wer sollte das alles bezahlen? Es ist, wie es ist. Du bist die Maschine. Wenn du kaputt bist, bist du eben kaputt. Nichts zu machen.
Ich war doch dein Prinz, oder? Dincer. Du trugst so gerne Stöckelschuhe und den knielangen Mantel, der wie angegossen auf deinem Körper saß, deine schöne Taille umrahmte, das karierte Kopftuch und im Winter warfst du den selbstgestrickten Schal über deine Schultern. Wie schön du aussahst. Eine Prinzessin aus einem fremden Land. In vielen Zeichentrickfilmen sah ich die Spieluhren, die zaubern konnten, meistens auf den Nachtkommoden von Kindern, die abends alleine zu Bett gehen mussten. Mit dem Zauber dieser Spieluhren reisten diese Kinder in andere Märchenländer. Deine Stöckelschuhe waren meine Spieluhr. Wenn du die Treppe auf und ab gingst, die Tischdecken in der Kneipe zusammenfaltetest, vor der Haustür die Straße kehrtest, wie soll ich dir das jetzt erzählen, dass dieses wunderbare Geräusch mir das Tor zu anderen Welten öffnete? Während du auf diesen Schuhen in Bewegung warst, wusste ich, die Uhr würde stehen bleiben und Mitternacht noch lange nicht kommen. Die Tischdecke mit Brandlöchern in der Küche verwandelte sich in einen Kilim aus Tausend und einer Nacht. Die kitschigen Gipsvögel in der Vitrine bäumten sich auf wie ein Phönix. Die matte Wasseroberfläche vom Breiler See bekam zuerst einen feurigen Teppich, dann tauchte der Drache auf, flog an unseren Fenstern vorbei, spuckte sein Feuer, der Himmel schimmerte wie eine Diskokugel. Die traurigen Fischstäbchen von gestern auf dem Küchentisch, das halbleere Nutella-Glas, das trockene Graubrot, all das sah nun aus wie das Festmahl für den Prinzen. Die Mäuse im Dachgeschoss habe ich immer ausgelassen. Eigentlich gute Figuren für ein Märchen, die habe ich aber gehasst. In diesem Rausch war es für mich unvorstellbar, dass du in einer Fabrik arbeitest. Niemals mit diesen Schuhen? Vielleicht in einer Patisserie? Das konnte ich mir noch vorstellen. In der Weihnachtszeit sah ich diese Plätzchen, Trüffeln in kleinen 100-Gramm-Tüten im Schaufenster der Bäckereien. Wer hat so viel Geld und kann sich das leisten? Fragte ich mich oft. Diese Plätzchen könnten nie in einer Küche wie unsere hergestellt werden. Nur in einer Zauberküche, wie in Zeichentrickfilmen. Und in so einer Küche habe ich dich immer gesehen. Wie du die Plätzchen mit Schokolade verzierst, Mandeln, Walnüsse, Puderzucker darüber streust, das Gebäck auf Spitzendecken aufreißt, eine goldene oder rubinrote Schleife um die vollen Tüten bindest und diese zum Schluss mit bunten Stiften beschriftest. Ja, an so einem geheimnisvollen süßen Ort passten deine Stöckelschuhe sehr gut. Wenn du mal im Garten warst, um ein wenig Lauch, Sauerampfer oder Kräuter zu holen, sprang ich schnell in diese Schuhe, lief 5, 6 Schritte im Wohnzimmer, meine beiden Arme webten einen Prinzenumhang. Solche Glücksmomente der Kindheit gab es auch. Du hast bestimmt gemerkt, dass deine Schuhe mit der Zeit eine komische Form bekamen und ich der Täter war. Du hast es mir aber nie ins Gesicht gesagt, wolltest mich nicht in diese Verlegenheit bringen. Oder es war eine Art Selbstschutz. Dir selber wolltest du nicht eingestehen, dass dein Sohn, der irgendwann mal ein Mann sein, dich beschützen sollte, mit den Stöckelschuhen seiner Mutter spielte. Vielleicht wolltest du dir diese letzte Hoffnung nicht kaputt machen. Nach der Fabrik hast du dich im Schlafzimmer schnell umgezogen. Statt Stöckelschuhen trugst du jetzt Plastikstiefel. Ein weißes Kopftuch mit gehäkelter Spitze und die blaue Arbeitsschürze. Dieses Mal sahst du aus wie die Chefin eines Clans. Fuhrst den riesigen Bus, sammeltest die Frauen vor ihren Haustüren ein, sprachst mit den Bauern, wenn die Frauen Probleme hatten oder wenn der Wochenlohn ein wenig eilte. Wenn du mit den Bauern redetest, war jedes Problem schnell gelöst. Das alles durfte ich sehen. Als ich dich mit 8 Jahren begleitete und den Traktor für 3 Mark die Stunde auf dem Gurkenfeld fuhr. Diese eine Seite von dir war mir neu und es gefiel mir sehr. Die Dame auf dünnen Absätzen mit schicken Mantel mochte ich vielleicht mehr, aber diese Big-Mama-Rolle von dir gab allen eine Sicherheit. Alle wollten sich dahinter verstecken. Stolz war ich schon.